HR Info im Gespräch.
Mit Günther Oettinger, EU-Energiekommissar. Als Ministerpräsident in Baden-Württemberg war Günther Oettinger ein Befürworter der Atomenergie. Nach der Reaktorkatastrophe in Japan will der EU-Energiekommissar nun alle 143 europäischen Meiler einem Stresstest unterziehen. Wie stellt sich der deutsche EU-Spitzenfunktionär die neue Energiepolitik zwischen Andalusien und dem Baltikum vor? Wie schnell können die erneuerbaren Energien ausgebaut werden? Wie viel Widerstand ist gegen neue Trassen zu erwarten? Wie nimmt der Kommissar Einfluss auf Staaten wie Frankreich, die stark von der Atomenergie abhängig sind und sich nicht in die eigene Energiepolitik hineinreden lassen? Wie sehr schmerzt den Mann mit dem starken schwäbischen Akzent der Verlust der CDU-Herrschaft in Stuttgart? Fragen an EU-Kommissar Günther Oettinger von hr-info-Umweltredakteurin Pia Zimmermann und hr-info-Politikredakteur Eberhard Nembach.
Herr Oettinger, sind Sie froh, dass Sie am letzten Sonntag in Baden-Württemberg diesmal nicht zur Wahl standen?
Ich bin enttäuscht wie alle in der CDU Baden-Württemberg. Ansonsten, ich hänge an dem Land und meiner Partei. Das Ergebnis respektieren wir alle und ich wünsche dem Winfried Kretschmann wirklich, dass er Erfolg hat. Das heißt, er hat jetzt 5 Jahre die Aufgabe und als Bürger kann ich ihm nur Erfolg wünschen für Wirtschaft, Kultur, Arbeitswelt im Lande.
Nun geht es ja nicht nur um Wirtschaft und Kultur. Wir wollen Herrn Kretschmann gleich mal hören. Sie kennen ihn ja. Wir hören jetzt mal, was er zu einem ganz anderen Thema zu sagen hat.
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Ich denke, wir werden eher in die Richtung gehen, das zu beschleunigen, den Ausstieg, wenn das immer möglich ist, ohne dass wir Atomstrom importieren. Wir dürfen natürlich das Klima nicht gefährden. Ja, unter den Bedingungen müssen wir einen schnelleren Ausstieg wagen. Und ich denke, das ist auch möglich. Wir können schneller in die Richtung regenerative Energiezukunft gehen.
Winfried Kretschmann, zukünftiger Ministerpräsident in Ihrem Heimatland Baden-Württemberg, ein Grüner, also jetzt erstmals. Er ist für 4 Kernkraftwerke auch verantwortlich, also wird er jetzt demnächst einer Ihrer Gesprächspartner sein, wenn es um die Überprüfung von Kernkraftwerken geht, wenn es um die Energiewende geht. Haben Sie eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihm? Ist das einer, mit dem Sie zusammen reden können?
Wir hatten im Landtag immer ein gutes Verhältnis. Das heißt, wenn es um strittige Themen geht, auch Streit, aber ansonsten Kollegialität und keine Abneigung gegen die Personen. Und er ist ja seit dem Jahre 1980 in der Landespolitik. Ich kam 4 Jahre später nach. Das heißt, wir haben eigentlich die Hälfte unseres Berufslebens irgendwo gemeinsam verbracht.
Aber für Schwarz-Grün hat es nie gereicht. Das hat nie funktioniert zwischen den beiden.
Das wurde 2-mal sondiert unter Erwin Teufel im Jahre 1992 und dann mit mir und Herrn Kretschmann vor 5 Jahren. In der Güterabwägung war dann die Mehrzahl der Mitglieder in der CDU und waren die Themen eher für die Fortführung der Koalition mit der FDP.
Nun war ja immer ein großes Thema zwischen Ihnen schon die Atomkraft. Sie waren dafür für die Fortführung zunächst mal, er war immer dagegen. Müssen Sie heute nicht sagen, eigentlich war er auf der richtigen Seite, hat jetzt recht gehabt?
In der Tat, die Grünen haben ja eine Reihe von Themen, die sie mit ihrer Geburtsstunde im Schwerpunkt bearbeitet haben. Das Einzige, was geblieben ist, ist Kernkraft. Die Grünen wollten mal aus der NATO raus, wollten die Bundeswehr abschaffen, wollten nie Frieden durch Krieg herbeiführen und haben all diese im Grunde genommen pragmatisch dann geändert, aber Atomkraft, nein, dann geblieben. Da haben sie heute davon sicherlich auch einen Vorteil durch ihre langjährige Glaubwürdigkeit.
Aber interessant ist ja auch, dass nicht nur die Atompolitik eigentlich in Baden-Württemberg abgewählt worden ist, sondern eigentlich auch ein ganz bestimmter Politikstil. Also ich sage jetzt mal Stuttgart 21, das ist schon auch ein wichtiger Grund gewesen, warum viele zu den Grünen übergewechselt sind. Muss man daraus nicht lernen bei der Union?
Wir müssen immer bereit sein, aus Erfolgen und Misserfolgen zu lernen. Das Thema dieser Bahnstrecke von Stuttgart nach Ulm war strittig. Und hat mit Sicherheit in der Stadt Stuttgart auch die Wahl geprägt. Im Land Baden-Württemberg eher nicht. Und ich glaube, bei einer Volksabstimmung in Baden-Württemberg wäre die Mehrheit daran interessiert, diese Infrastruktur zu bauen. Und generell gilt, es wird in Deutschland ohne genügende Vorarbeiten und Überzeugung immer noch schwerer, große Infrastrukturprojekte zu realisieren.
Das ist ja momentan gerade ein wichtiges Thema, wenn es um die Energiewende geht. Ohne den Netzausbau bekommen wir diese Energiewende gar nicht umgesetzt.
Stimmt.
Wie wollen Sie den? Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen die Energiewende beschleunigen. Wie wollen Sie das beschleunigen?
Wir haben in Europa ein hohes Maß an Versorgungssicherheit. Das heißt, wir kennen eigentlich Energiemangel nicht. Wir haben Strom rum in die Uhr, das ist in der Welt nicht so. Wir haben öfter Blackouts in den USA oder in Asien. Und diese Versorgungssicherheit, diesen garantierten Strom zu erhalten, die ist halt mit genügend Produktionskapazitäten, aber noch mehr mit besseren Transportmöglichkeiten zu tun. Deswegen brauchen wir gerade auch entlang von immer mehr Anteilen erneuerbarer Energien dringend ein europäisches Stromnetz, das in Qualität und Kapazität unseren Autobahnen und Schienennetzen, dem Luftraum, aber auch der digitalen Welt vergleichbar gut wird.
Da haben wir jetzt aber ja zwei Sachen, die ein bisschen sich widersprechen. Sie haben gesagt, große Infrastrukturprojekte werden schwieriger, weil mehr Bürger mitreden wollen und jetzt möglicherweise sogar europaweit bei europäischen Infrastrukturprojekten große Trassen. Auch dazu haben wir mal eine Meinung hier aus Hessen in diesem Fall. Wir hören mal Klaus Romund aus Nordhessen.
HR Info im Gespräch. Nachgefragt.
Es werden 6 Naturschutzgebiete direkt berührt. Außerdem haben wir in 8 Ortschaften eine Berührung von Wohnungen von unter 400 Meter Abstand. Das halten wir doch für ein erhebliches Restrisiko für die Menschen, die dort leben.
Klaus Romund gehört zur Bürgerinitiative Keine 380 Kilovolt Freileitung im Werra-Meißner-Kreis. Das sind Leute, die gehen da mit Messgeräten durch die Gegend und messen die Magnetfeldstärke in der Nähe von Trassen, von Stromtrassen. In diesem Fall geht es tatsächlich um Windstrom, der von der Nordsee nach Süddeutschland kommen soll. Was sagen Sie solchen Leuten?
Die Woche war der Wirtschaftsminister aus Hessen bei mir in Brüssel, Herr Posch, und hat mit mir genau diese Fragen, diese Güterabwägung und die Erfahrung aus Hessen diskutiert. Wenn wir alte Kohlekraftwerke früher stilllegen wollen und wenn wir zum Beispiel Windenergie effizient nutzen wollen, dann ist eben zum Beispiel für Windenergie die Nordsee unschlagbar gut mit 5000 Stunden im Jahr, die für Stromgewinnung im Jahresschnitt üblich sind, während wir im Festland nur 2000 Stunden haben. Das heißt, für die Grundlast ist Windkraft im Norden und Sonne im Süden sinnvoller als in den Zentren Europas. Aber dann brauchen wir in jedem Fall die Netze.
Das heißt, müssen die Leute in Nordhessen dann ertragen.
Die wollen auch den Strom haben.
Nachvollziehbar. Allerdings kann man ja auch die Ängste der Bürger verstehen. Wie bekommt man da die richtige Entscheidung hin? Also Beschleunigung, also Gesetzesinitiative. Geht man da über die Ängste der Bürger weg oder nimmt man sie auf? Geht man damit um? Wie?
Da gibt es ja strenge europäische und nationale Rechtsvorschriften mit Abwägungskriterien für Umwelt, Natur, Gesundheit, Emissionsschutzregelungen. Nur für diese Prüfung, diese Güterabwägung, braucht man keine 12 Jahre. Die könnte man auch beschleunigt und trotzdem gleichermaßen gründlich in der Kenntnis von Rechtsstaat und Anliegerrechten und auch den Mitwirkungsmöglichkeiten der kommunalen Selbstverwaltung durchführen. Da gibt es einen Vorgang. Nach dem Fall der Mauer hatten die ja einen unglaublichen Bedarf, neue Straßen und Schienenwege in den neuen Ländern aufzubauen. Und es ist damals gelungen, die Gründlichkeit der Abwägung Eigentümerinteressen, Anliegerinteressen, Naturschutzinteressen einerseits zu wahren und trotzdem innerhalb von wenigen Jahren die Verwaltungsverfahren und die Gerichtsverfahren zu einem Ergebnis zu führen.
Das heißt, ein richtiges Beschleunigungsgesetz. Ja, kann man sich sowas europaweit für Stromtrassen vorstellen?
Ja, das bereiten wir jetzt vor. Wir haben ja eine erste Mitteilung im November gemacht zum Thema einer europäischen Netzinfrastruktur. Und werden jetzt im Laufe des Jahres mit Finanzierungsvorschlägen kommen und auch mit Vorschlägen für die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und einer Neubewertung von Natura 2000 einerseits und dem Umweltschutz, der durch CO2-Emissionen und Abschaltung von Kohlekraftwerken andererseits möglich wird.
Jetzt haben wir ja einen aktuellen Anlass, noch viel mehr über den Ausbau der alternativen Energien zu reden. Es geht um das Kernkraftwerk in Fukushima in Japan. Das hat uns hier alle in Europa sehr beeindruckt. Das hat in Ihrer eigenen Partei, der CDU, zu einer Kehrtwende in der Atompolitik geführt, die in Europa die meisten oder viele andere jedenfalls nicht so mitvollziehen. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen Stresstests, wie Sie sagen, für Atomkraftwerke, für die 143 Atomkraftwerke in der Europäischen Union. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn die jetzt die Länder selbst ihre Stresstests machen? Wie können Sie sicher sein, dass die das so machen, wie Sie sich das vorstellen? Also schicken Sie dann einen eigenen Kontrolleur hinterher, dass die das auch richtig machen? Oder wie machen Sie das?
Es geht zum einen um die Neubewertung von Risiken und Festsetzungen von Sicherheitsstandards in der Erkenntnis aus dem schrecklichen Vorfall von Japan. Stichwort Kühlsysteme, Stichwort Notstromaggregate, Stichwort Erdbeben, Gefahren, Hochwassergefahren, anderes mehr. Und klar ist, Sie können für eine normale Industrieanlage die Sicherheit regional festsetzen. weil es keine überregionale Auswirkung gibt. Aber Kernkraft und Sicherheit ist unteilbar. Und deswegen bin ich froh, dass die Staats- und Regierungschefs am letzten Freitag unserem Vorschlag gefolgt sind und wir jetzt einen europaweiten Stresstest, einen Prüfungscheck für alle 143 Kernkraftwerke durchführen. Übrigens, wir wollen auch die Schweiz und Russland und die Ukraine und die Türkei und Armenien einladen, weil auch die sind in unserem großen regionalen Spektrum mit den gleichen Sicherheitsinteressen angesiedelt. Und ich baue darauf, dass es möglich wird, höchste Standards dafür anzulegen. Und dann werden die nationalen Atomaufsichtsbehörden unabhängige Experten beauftragen, nach den gleichen Kriterien die bestehenden Kernkraftwerke zu prüfen und bei der Planung neuer Kernkraftwerke dies zugrunde zu legen.
Sie könnten ja jetzt auch sagen, ich möchte eigentlich eine europäische Atomaufsicht. Wir brauchen das, weil eben, wie Sie selber gesagt haben, auch die Gefahren der Atomenergie nicht regional begrenzt sind.
Das behalten wir uns vor, aber dazu gehört immer auch die Zustimmung der Mitgliedstaaten.
Die sehen Sie nicht.
Wir haben natürlich beim Thema Kernkraft eine sehr heterogene europäische Landkarte. Die Österreicher sind seit Jahr und Tag ohne Kernkraft und gegen Kernkraft. Die Franzosen haben 76% ihrer Stromumwandlung aus Kernkraft. Und die Deutschen liegen übrigens auch geografisch mitten zwischen Österreich und Frankreich.
Da sitzen Sie aber eigentlich auch in der Klemme. Wie bekommt man eigentlich diese unterschiedlichen Interessen unter einen Hut, wenn Sie gar keine Entscheidungsgewalt haben?
Bis vor 3 Jahren hatten wir gar keine Kompetenz. Jetzt gibt es eine erste Kernenergiesicherheitsrichtlinie, die bis Juli in nationales Recht umgesetzt sein muss. Bisher war vorgesehen, dass wir erst 2014 über eine Fortschreibung berichten. Jetzt sagen die Regierungschefs nein, schon Ende dieses Jahres dürfen wir, sollen wir, müssen wir Verbesserungen, Vertiefungen dieser europäischen Richtlinie vorschlagen. Und wir haben parallel den Entwurf einer Richtlinie für die Entsorgung, das heißt die endgültige Einlagerung von Abfällen, nuklearen Abfällen vorgelegt. Wir kommen also aus dem Nichts und kommen jetzt in guten Schritten voran hin zu einer Europäisierung auch der Energiesicherheit. Aber dieser Prozess ist nicht von heute auf morgen machbar.
Und Sie haben auch regelmäßige Sicherheitstests angekündigt. Werden die kommen?
Wenn der jetzige Stresstest ein Erfolg wird und Erkenntnisse bringt, die allen helfen für höchste Standards, zur Nachrüstung oder andere Folgerungen, dann glaube ich, dass die Chance gut besteht, dass man uns alle 2-3 Jahre den Auftrag gibt. Und vor allen Dingen, dass wir eingeschaltet werden bei der Planung und vor dem Bau und der Standardentscheidung neuer Kernkraftwerke. Denn es wird in Europa und in der Welt neue Kernkraftwerke geben.
Ja, ich möchte gerne noch mal auf das Thema Fukushima kommen. Ich stelle mir jetzt gerade einen Fisch vor, der vor Fukushima im Pazifik schwimmt. Ein japanischer Fischer fängt den. Er darf ihn wahrscheinlich nicht essen, weil die Belastung nach japanischen Grenzwerten zu hoch ist. Aber er darf ihn möglicherweise uns in Europa verkaufen, weil bei uns die Grenzwerte weniger scharf sind als in Japan. Wir dürften den dann essen. Wollen Sie, dass die Grenzwerte verschärft werden? Wollen Sie sich darum kümmern?
Die Europäische Kommission hat ja auf der Ebene der Generaldirektionen eine alte Verordnung sofort in Kraft gesetzt, um überhaupt mal eine Maßnahme, Importe zu prüfen und Importe zu beschränken zu haben. Und parallel prüfen wir jetzt noch, ob strengere Vorschriften nötig sind.
Dabei ja, müsste das nicht sehr schnell gehen jetzt?
Es geschieht sehr, sehr schnell. Es wird in den nächsten wenigen Tagen geschehen. Sie müssen aber Folgendes sehen. Es kommt ja hinzu, die Verordnung aus dem Jahre 87 hat relativ große Mengen von Lebensmitteln durch die Nähe zu Tschernobyl betroffen, während die Einfuhr von Lebensmitteln aus Japan ganz geringe Mengen beinhaltet. Auch dies muss geprüft werden. Aber Sie können davon ausgehen, die Behörden haben in Brüssel am letzten Wochenende schnell gehandelt und werden jetzt nochmal gründlich prüfen, wir haben Wissenschaftler eingeschaltet, ob noch strengere Grenzwerte angezeigt sind.
Sie sind ja zuständig, das ist ja alles immer sehr kompliziert, auch mit den Zuständigkeiten in Brüssel. So wie ich es verstehe, sind Sie da zuständig, weil diese Verordnung, die Sie eben genannt haben, eben bei Ihnen liegt. Also bisher haben wir Cäsium erlaubt in Japan, Grenzwert 500 Becquerel pro Kilogramm Nahrungsmittel. Europa, EU 1250 Becquerel pro Kilogramm. Was wollen Sie?
Es gibt einen Unterschied. Der Japaner isst fast zu 100% Lebensmittel aus Japan. Der Europäer nicht mal zu 1%. Insoweit, die Grenzwerte hängen ja auch immer von der Menge, die wir einnehmen, ab. Aber in der Tat haben wir jetzt Kontakt mit den japanischen Behörden.
Das wird nicht alle beruhigen, glaube ich.
Nein, das stimmt. Aber wir brauchen eben für eine noch strengere Verordnung entsprechende Verfahren. Das heißt, die alte Verordnung zu aktivieren, war innerhalb von Stunden möglich, das haben wir getan. Und gegebenenfalls strengere Grenzwerte zu beschließen, wird in den nächsten Tagen zu entscheiden sein. Mhm.
Nun gibt es ja doch auch einen jetzt schon erkennbaren Dissens in der Europäischen Union. Auch Deutschland, größtes Land, wirtschaftsstärkstes Land, das Land, das auch Sie in gewisser Weise vertreten in Brüssel, hat sich jetzt in einem breiten Konsens im Grunde auf den Ausstiegsweg begeben. Andere sind schon ausgestiegen, nie eingestiegen, immer schon dagegen, so wie Österreich zum Beispiel, wo auch konservative Parteien immer gegen die Atomenergie waren. In Frankreich sieht das ganz anders aus. Wie bringt man die zusammen? Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass Sie, so wie Frau Merkel das am kommenden Montag tut, eine Ethikkommission europaweit zusammenholen, die sagen, wir bewerten jetzt hier mal gemeinsam Risiken und Nutzen der Kernenergie?
Genau dies macht ja die Kommission mit den Atomaufsichtsbehörden vor und während des Stresstests. Ansonsten glaube ich, dass wir einfach akzeptieren müssen, dass der Energiemix, das heißt die Frage, wie man Strom herstellt, entlang der Kompetenzordnung der Mitgliedstaatenebene zusteht. Das heißt, es gibt keinen Artikel und keine Kompetenz für die Entscheidung für oder gegen Kernkraft auf europäischer Ebene.
Warum sind Sie da so bescheiden? Könnten Sie nicht jetzt deutlicher sagen, ich möchte das und das und dann durch die Hauptstädte gehen und versuchen, die zu überzeugen, die verschiedenen Regierungen?
Ich bin Realist.
Sind Sie das geworden in den anderthalb Jahren, die Sie in Brüssel sind, oder waren Sie das vorher schon?
Das war ja zuvor schon, dass die Franzosen Kernkraft ganz stark befürworten und dass die Österreicher es ablehnen, war vorher schon bekannt. Übrigens, als ich mich relativ sehr besorgt über die Katastrophe in Japan geäußert habe, habe ich in Polen, in Frankreich, in Spanien erhebliche Kritik geerntet. Das heißt, ich befinde mich irgendwo in der Mitte Europas, so wie es die Kommission eben, auch wenn sie objektiv bleiben will, sein muss. Wir haben nun mal eine unterschiedliche Risikoeinschätzung. Die Franzosen legen auf hohe Sicherheit auch großen Wert. Deswegen der gemeinsame Nenner derzeit, aber der einzige gemeinsame Nenner ist der, in der Neubewertung der Risiken der Standards nach Japan mit einem Stresstest alle Kernkraftwerke zu überprüfen. Mehr war nicht machbar, aber auch schon dies halte ich für einen großen Erfolg im Interesse der europäischen Energiewirtschaft.
Das heißt ja aber noch lange nicht, dass was abgeschaltet wird. Also man kann ja auch schon vorher, wenn man dann aushandelt, die Kriterien für die Stresstests, da weiß ja im Grunde schon jeder, welches von den Kernkraftwerken in den jeweiligen Ländern da durchfällt oder nicht, bei welchem sich eine Nachrüstung lohnt oder nicht. Also im Grunde ist doch schon die Verhandlung über die Kriterien eine Verhandlung darüber, welche Kernkraftwerke da bestehen werden. Werden das viele sein? Werden da welche abgeschaltet werden? Was sagen Sie?
Wenn man einen Sicherheitscheck durchführt, ist man gut beraten, nicht am Anfang das Ergebnis vorwegzunehmen.
Naja, wenn man vorschreibt, es muss ein Boeing-Absturz überleben, das Kernkraftwerk, oder ein Sportflugzeug, das ist doch von vornherein schon eine Festlegung.
Wenn Sie den schlimmsten Terrorangriff nehmen, also praktisch den September des Jahres 2001, eines gezielten Angriffs auf ein Kernkraftwerk nehmen, dann werden viele, die meisten oder gar alle, nicht ohne Schaden davonkommen. Das heißt, es geht mit Sicherheit nicht darum, dass man das Risiko auf null reduziert. Ein Risiko wird man bei Industrieanlagen, bei chemischen Anlagen und bei Kernkraftanlagen letztendlich, wenn man nicht alle abschalten will, in Kauf nehmen müssen. Und die Güterabwägung werden wir in der Tat bei den Prüfkriterien im Juni vornehmen müssen.
Herr Oettinger, eins interessiert mich noch, wenn wir mal in die Zukunft schauen, also in die Zukunft der Energieversorgung in der Europäischen Union. Welche Rolle wird die Kohle und welche Rolle wird Gas spielen?
Die erneuerbaren Energien werden im Strombereich in den nächsten 4-5 Jahren Kohle und Kernkraft überholt haben. Die Kohle hat eine Zukunft, wenn sie die CO2-Emission vermeiden kann.
Um klimafreundlich zu sein.
Damit sie mit unseren Klimaschutzzielen vereinbar wird. An der Kohle haben einige Länder Europas kein Interesse, Dänemark, aber andere großes Interesse. In Polen wird, wie gesagt, der Strom überwiegend aus Braunkohle hergestellt. Und die wollen das Standbein erhalten. Also hängt an der Forschung von CCS, der Abscheidung und Speicherung von CO2, im Kohlekraftwerk entscheidend die Zukunft der Kohle. Und Gas wird in jedem Fall eine steigende Bedeutung haben, weil Gas sehr flexibel ist. Halbwegs umweltfreundlich, wenig CO2-Emissionen, in genügender Menge vorhanden. Das heißt, noch für viele, viele Jahrzehnte genügen die Vorräte in der Welt. Und man kann eben Gas schnell in Gang setzen, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht, und wieder abschalten. Also ist Gas die ideale Ergänzung für eine Welt mit viel erneuerbarer Energie.
Herr Oettinger, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann sehe ich jetzt Europa als eine große Landkarte mit einer riesigen Baustelle, mit neuen Stromtrassen, mit Windrädern, mit Umbauten an manchen Kernkraftwerken, mit Gasleitungen. Also das ist ja, sind ja Riesenmaßnahmen, da wird auch viel Geld bewegt und wir haben überhaupt noch nicht über diejenigen gesprochen, die da Geld verdienen und Geld investieren, das sind die Stromversorger. Da haben wir jetzt im Moment in Deutschland ja vier große, die sich jetzt im Moment ganz unterschiedlich aufstellen. Wir sehen RWE zum Beispiel, klagt gegen die Abschaltung von Biblis. E.ON entscheidet sich anders und sagt, wir klagen erstmal nicht. Wir wollen eher im Konsens mit der Bundesregierung gehen. Also welche Rolle spielen die für Sie? Wie glauben Sie oder wie sagen Sie, sollten die sich jetzt verhalten? Sollten die versuchen, einen Schulterschluss mit der Politik zu machen, eher einen Konsens mit diesen Playern, oder muss man denen notfalls auch mal mit Gesetzen kommen?
Da habe ich keinen Rat zu geben. Ich bin nicht Aktionär und bin nicht in der Bundesregierung.
Ihr Nachfolger, Herr Kretschmann, ist demnächst Aktionär.
Aber ich glaube, wir brauchen jetzt einen wirklichen deutschen Energiekonsens. Das heißt, dass wir zwischen den demokratischen Parteien im Bundestag und Bundesrat, also CDU, CSU, FDP und Sozialdemokraten und Grünen, einen gemeinsamen Weg aufzeigen müssten, damit egal wer regiert, in Berlin oder den Ländern Planungssicherheit für alle Beteiligten besteht. Wir bräuchten den Konsens auch mit den Verbrauchern und mit den Energieunternehmen, den großen und den kleinen. Und wir brauchen ihn in einem europäischen Kontext, weil Deutschland im Herzen Europas gelegen einen völligen Sonderweg im Binnenmarkt für Gas und Strom nicht gehen kann.
Was tragen Sie dazu bei, zu diesem Konsens?
Da gebe ich Rat an viele, die mich fragen. Da machen wir auch einige Vorgaben. Da koordinieren wir Netze, indem zum Beispiel jetzt Stromnetze in der Nordsee gebaut werden. Also von Großbritannien nach Norwegen, nach Deutschland, wird die Windenergie offshore vor Großbritannien, für Deutschland spannend. Mit Norwegen, einem Partnerland, nicht EU-Mitglied, schließen wir den Ring, damit man dort die Pumpspeicherwerke nutzen kann, um Wind dort einzulagern und den Strom abzurufen, indem man Wasser runterlässt, wenn man Strom in Hannover, Hamburg und Köln braucht. Das heißt, die Europäisierung der Energiepolitik dient gerade Deutschland in besonderem Maße.
Sie haben jetzt an mehreren Stellen schon durchaus Bescheidenheit an den Tag gelegt. Als Energiekommissar haben Sie eben keine Kompetenz, den Nationalstaaten reinzuregieren. Sie können Rat geben, wie Sie es gesagt haben. Sie können auch hier und da Vorgaben machen. Als Sie das wurden, Energiekommissar, das Amt gab es ja in der Form noch nicht. Vorher gab es ein zusammengefasstes Amt. Damals sagte der CDU-Europaabgeordnete Werner Langen, das sei für Deutschland enttäuschend, das Energieressort, das sei in seiner jetzigen Form, habe das nur wenig Gestaltungsspielraum und sei für Deutschland als großes Land ja unzureichend. Also viele haben damals gesprochen, das ist ein Abschiebeposten, auf den Günther Oettinger da kommt. Haben Sie Ihren Einfluss als Energiekommissar in den letzten Monaten und Wochen spürbar ausbauen können? Ist das jetzt anders als vor anderthalb Jahren?
Werner Langen hat sich korrigiert.
Der Wann?
Sieht heute das Energiedossier als das Spannendste an. Und übrigens, die Mitgliedstaaten akzeptieren im Energiebereich stärker als in anderen Bereichen die Übertragung der Kompetenzen Stück für Stück auf die europäische Ebene.
Warum?
Weil sie merken, dass sie allein nicht zurechtkommen. Ein Beispiel, Gas. Wenn jeder Mitgliedstaat über Infrastruktur, über Lieferorte alleine verhandelt, sind die Gaslieferanten, die großen Gasländer, zu mächtig. Da gilt dann der Grundsatz Divide et Impera, also teilen und herrschen. Wenn wir unsere Marktmacht bündeln, wenn wir unseren Markt integrieren, können wir unsere Ziele, nämlich Versorgungssicherheit, Solidarität, Wettbewerb, bezahlbare Energie, Integration erneuerbarer Energien, Diversifikation eher erreichen. Deswegen ist die Europäisierung auch von den Mitgliedstaaten unterstützt.
Ich habe zum Schluss noch einen Spruch, den haben wir von Kollegen in Brüssel gehört. Es gibt in Brüssel keine Laterne, um die sich Energiekommissar Oettinger nicht kümmert. Das kann ja durchaus auch positiv gemeint sein. Können Sie damit was anfangen? Da klingt ja was von Gründlichkeit und Fleiß an.
Ich bin ehrgeizig. Wir haben enorm viel Handlungsmöglichkeiten. Und das Zeitfenster, die Energiepolitik zu europäisieren, ist jetzt offen. Das heißt, wenn wir zu langsam vorgehen, in 5 Jahren könnte es sein, dass die Mitgliedstaaten sagen, nee, ich habe die Chance nicht genutzt. Die Chance ist jetzt da, die nutzen wir jetzt. So makaber es ist, Vorfälle wie der Bürgerkrieg in Libyen oder die Katastrophe in Japan machen das Thema noch drängender. Und deswegen wollen wir dem Drängen nachgeben und gehen mit schnellen Schritten voran.
Das war HR Info im Gespräch. Umweltredakteurin Pia Zimmermann und Politikredakteur Eberhard Nembach sprachen mit EU-Energiekommissar Günther Oettinger.